Bei dem Sendschreiben, Thyatira, das machen wir heute fertig. Und dann kommen wir zu Sardes. Und in diesem Zusammenhang werden wir über ein Thema nachdenken, und das ist die Sicherheit der Gläubigen. Die Heilsgewissheit und die Unverlierbarkeit des Heils, das sind so die Themen, die da mit auch in diesem Brief zur Sprache kommen, wenn wir darüber über das Buch des Lebens reden und ob man daraus ausgelöscht werden kann oder nicht. Das taucht in diesem Sendschreiben auf. In diesem Zusammenhang aber möchte ich euch einfach, ich überlege jetzt mal, welche Literatur stelle ich euch vor. Letztes Mal habe ich euch Bibel vorgestellt und ich dachte, ich stelle euch ein paar wertvolle Bücher, die für mich in diesen Überlegungen eine Hilfe waren und ich mit diesem Thema mich sehr intensiv beschäftigt habe, mit Erwählung, mit Sicherheit des Heils, mit Unverlierbarkeit des Heils. Es hat mich viele Jahre sehr beschäftigt, habe mit viel gerungen, habe meine Abschlussarbeit am BSK, an der Bibelschule darüber geschrieben und habe das viel gepredigt, hat mir auch viel Leid eingebracht, viel Feindschaft, viel Hass bis heute. Und nach wie vor ist es so, dass ich viele Antworten bei E-Mails, Telefonate, auch Hilfestellungen in diesen Bereichen, werde ich gefragt, wie verhält sich das, wenn wir da in unseren Gemeinden das sagen, dann kriegen wir Ärger. Was können wir dann, welche Bücher kannst du mir empfehlen? Und jetzt habe ich die Woche wieder einige Antworten dazu gegeben und habe auch ein paar Bücher empfohlen. Und ich dachte, dann mache ich das hier auch gleich an dieser Stelle. Ich fange mit den schweren Brocken an und deswegen ganz kurz. Es gibt eine Doktorarbeit darüber und da merkt ihr schon von der Intensivität und Auseinandersetzung ist etwas komplexer. Es ist Wolfgang Nestvogel, Dr. Wolfgang Nestvogel seitdem, hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, die mich interessiert hat aus zwei Gründen. Der erste Grund, der Titel war Erwählung und oder Bekehrung. Ja, Erwählung und Bekehrung oder Bekehrung. Also er stellt die Bekehrungspraxis und die Bekehrungen und Erwählung gegenüber und sagt, wie passt das zusammen? Ist das etwas, erwählt Gott oder muss sich der Mensch bekehren? So, ist das etwas, was Gott tut oder was der Mensch tut? Im Prinzip geht es darum, die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen. Passen diese Dinge zusammen? Sind sie vereinbar? Ja, nein. Was ist richtig, was ist falsch? So, diese Thematik geht danach und das war mein Thema. Und zum anderen hat er das aber erarbeitet von der Schrift und er hat das am Beispiel von Dr. Martin Lloyd-Jones, ein Theologe, den ich sehr schätze und von dem ich sehr viel gelernt habe. Und der hat das anhand von seiner Theologie und seiner Predigtspraxis aufgezeigt, weil er auch an die Erwählung geglaubt hat und zugleich aber wirklich auch ein Evangelist war, wie Spurgeon zum Beispiel auch. Und er hat jetzt seine Predigtspraxis untersucht und gesagt, wie verhält sich das, Erwählung und der Aufruf zur Bekehrung und ja oder nein, oder Bekehrung an sich selbst. Und das ist eine Doktorarbeit. Habe ich im Vorfeld, also für meine Abschlussarbeit natürlich gelesen, auch eine Doktorarbeit geschrieben, ist ja schon da. Aber das ist, wer sich tiefer da also vertiefen will und sich da hat er einiges zu lesen. Aber es gibt auch einfacher. Und ich gebe euch eins, das mir sehr, sehr geholfen hat. Leider gibt es nicht mehr zu kaufen. Vielleicht antiquarisch oder bei mir. Kann man es ausleihen, aber es zerfällt auch, deswegen vorsichtig umgehen. Es ist, sieht auch so alt aus. Es ist von Packer, J.E. Packer. Von ihm gelernt unter anderem, ja, beeinflusst von Dr. Martin Lloyd-Jones. Er hat ein Buch geschrieben, Prädestination und Verantwortung, geht in die gleiche Richtung. Gott und Mensch in der Verkündigung. Ging wieder in die Richtung, aber ich halte das, guck mal, es ist sehr dünn im Vergleich zu dem, kann man leicht, und es ist leicht zu lesen, aber richtig gut. Also ich halte das nach wie vor für ein sehr, sehr wertvolles Buch in dieser Richtung. Das kann man, ich werde es auch gleich dann hin tun. Dann einer, der ebenfalls ein starker Verkündiger des Evangeliums war, der einen Soundcheck gemacht hat, Menschen haben sich bekehrt, das war Spurgeon. Ja, und das gibt es ein Buch, Erwählt vor grundlegender Welt von ihm. Ist nicht das Buch, das er geschrieben hat, sind wiederum seine Predigten zum Thema der Erwählung. Und Es gibt wahrscheinlich kaum eine Predigt, wo er nicht den Sünder zu Buße ruft. So selten gibt es eine Predigt von ihm. Und wie verhält sich das bei ihm? Und er war sehr klar da, wirklich sehr klar, hat er sehr klar gelehrt. Und von daher ist das auch sehr empfehlenswert hier. Ich muss ganz kurz schauen. Ja. Das ist, also die beiden möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Sie sind leicht zu lesen, aber sehr wertvoll, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch da vertiefen wollt. Und eins noch, empfehle ich trotzdem. Das ist von Tim Kelly, ein Amerikaner, der in Deutschland als Missionar eine Gemeinde gegründet hat und auch ein sehr, sehr guter Bibelausleger ist. Er hat einen anderen Ansatz wie ich. Er sagt, er predigt nicht über Verse, sondern über Kapitel. Also er möchte immer den Zusammenhang aufzeigen, indem er immer ganze Kapitel predigt. Schafft auch nicht immer, aber das ist sein Anspruch. So einfach diesen Kontext, das ist auch mein Anspruch. Aber ich bleibe beim Vers und gehe in den Kontext und er sagt immer es kapitelweise. Von daher kommt er sehr schneller, viel schneller durch die Bibel. In der Erwählungstheologie sind wir gleich, fast gleich zu 90%. In der Endzeitlehre sind wir konträr, sind wir anders. Aber trotzdem will ich auch Ihnen empfehlen, weil ich ihn auch sehr schätze und als Bruder schätze. Und ich sage mit Vorsicht genießen in dem Sinne, weil er tendiert zu einer doppelten Prädestination. Das bedeutet, dass man auch zum Verderben erwählt worden ist. Und das lehre ich nicht. Trotzdem aber die Gedanken nachzugehen und Argumentationen, ein wertvolles Buch hier, auch damit sich auseinanderzusetzen. Also diese Bücher werde ich nachher dahin tun und die könnt ihr euch dann mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und nächstes Mal stelle ich euch wieder ein paar andere vor, okay? Jetzt kommen wir zu dem Buch der Bücher, das ich euch über alles empfehlen möchte. Und wenn ihr kein anderes Buch habt und lesen wollt, aber das möchte ich, dass ihr das tut, und zwar die Bibel, wenn ihr sie aufschlagt mit mir, in der Offenbarung. Als Erinnerung, wir sind bei den sieben Sendschreiben. Immer noch im Kapitel 2, wie gesagt, die Tage. Auf der einen Seite hat es mich wirklich für den Siege sehr gefreut, auf der anderen Seite hat es mir auch leid getan, dass ich nicht so weit gekommen bin. Dachte ich, einem Jahr hätte man auch die Offenbarung schaffen können. Aber es ist ja nicht jeder Samstag, es ist auch nicht, es ist ja trotzdem verzögert und in mir nach wie vor schlägt immer ein zweifaches Herz. Das eine sagt, mach doch schneller und das andere sagt, das kriegst du nicht hin. Und ich bemühe mich. Und für all die, Alfred hat auch schon Angst, gell? Hat schon ein paar Mal geäußert, dass er auch nicht vor Kapitel 3. Aber ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen. Ja, aber der Herr letztendlich bestimmt das alles. Genau. Wir sind in den Sendschreiben. Warum ich sie so gründlich mache, weil sie letztendlich, oder weil sie eigentlich die Einleitung ist unter dem Rest der Bibel, also zum Rest der Offenbarung. Das ist, und da, um das geht's. Es geht um Jesus Christus, das Lamm, und um seine Gemeinde. Und um die Kämpfe, um die Angriffe, um die Versuchungen, um die Verführungen und letztendlich die Reinigung und das Vollkommenmachen von der Gemeinde Jesu. Darum geht's. Alle Kapitel, die dann folgen, haben was damit zu tun, beziehungsweise haben ihren Ursprung aus dem hier. Das, was uns hier gesagt wird, Jesus zeigt den Zustand der Gemeinde auf und sagt, ich will aber sie heiligen und reinigen und als verherrlicht darstellen. Und das, was später kommt, Kapitel 4, Kapitel 5 bis Kapitel 22, ist der Prozess dahin. Und ich will es andersrum sagen. Wenn wir in den sieben Sendschreiben durcharbeiten, wir sind ja schon ein bisschen vorwärts gekommen, dann merken wir, mit was für Anfechtungen, mit was für Versuchen, mit was für Schwierigkeiten, mit was für Angriffen die Gemeinde zu kämpfen hat. Es gibt äußerliche, es gibt Verfolgung bis zum Tod, Märtyrertod, das ist das eine. Und es gibt innerhalb der Gemeinde, von innen Anfechtungen, Versuchungen und Prüfungen, die Gemeinde ausgesetzt sind. Und der Feind, der macht es beides, von außen und von innen. Von außen kann das durch politische, wirtschaftliche Mächte geschehen, religiöse Mächte. Von innen durch falsche Lehre, durch Angriffe, durch Spaltungen, durch all diese Dinge. Und diese beiden Dinge sind Realität der Gemeinde. Und das zeigt Jesus in allen sieben Sendschreiben auf, womit die Gemeinde zu kämpfen hat. Und ab Kapitel 4, nachdem er seine Herrschaft nochmal vor Augen gemalt hat, wird deutlicher eigentlich, um was geht es da? Also, was bedeutet, wo der Thron Satans ist? Wer sind die Märtyrer, die dann sterben? Wer ist Biliam? Und wer ist dann Isabel? Und so, das was wir heute machen. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass das der Ausgangstext oder der Ausgangsabschnitt ist. Und alles andere ist dann Vertiefung, Erklärung, deutlich machen, was es geht. Selbst aber das deutlich machen muss man erklären und auslegen. Es ist nicht so einfach, aber das gehört einfach zusammen. Ich wiederhole es noch einmal, dürfen nicht bei Kapitel 3 sagen, das war's. Und ab Kapitel 4, alles Zukunft kommt noch. Ich lese zu jedem der Sendschreiben meine Literatur durch, Kommentare durch, um neue Erkenntnis zu gewinnen, um mich selbst zu prüfen, um zu schauen, was die anderen sagen. Und ich bin echt erstaunt, wie viele auch in diesen Sendschreiben, auch das, was wir heute und nächstes Mal machen, es einfach alles in die Zukunft schieben und das ins tausendjährige Reich und sagen, das kommt als und übersehen allein von der Grammatik und von den Aussagen, dass das schon Realität ist und nicht irgendwann mal sein wird. Und darum halte ich das für wichtig, dass wir ein gutes Verständnis dafür haben. Warum? Weil das hat was mit unserem Leben heute zu tun. Das hat was mit unserer Gemeinde heute zu tun. Und das hat was damit zu tun, was Jesus heute mit der Gemeinde tut. Und wenn das heißt, glückselig, die das Wort hören und bewahren, dann müssen wir heute das hören und das heute bewahren und nicht sagen, okay, das müssen die irgendwann mal dann tun, sondern das gilt dir und mir heute. Von daher halte ich das sehr wichtig. Wo waren wir? Wir haben Ephesus uns angeschaut. Ephesus, die Gemeinde, die eine starke, traditionelle Haltung hatte, die, sag mal, sehr schriftgetreu war und sehr bibelgetreu war, aber ein Problem hatte. Sie haben bei all dem, bei dem Eifer, haben sie den vergessen, um den es geht. Und das ist Christus. Und das ist etwas, was ich heute auch viel sehe. Viel Eifer, auch viel Bibeltreue und all das. Und wenn man über bestimmte Themen redet, dann merkt man, Christus ist überhaupt gar nicht im Mittelpunkt. An ihm prüft man es nicht, von ihm her sieht man es nicht, sondern Jesus ist da, damit ich irgendwo mal hinbekomme, aber das ist meine Theologie, da spielt Jesus keine große Rolle. Und das ist sehr schwerwiegend, das war Ephesus. Wir kommen zu Smyrna, eine Gemeinde, die viel Bedrängnis als Prüfung erlebt hat, zwar in einer Armut lebte, in der Verfolgung lebte, aber Jesus sie auffordert oder ermuntert auszuharren. Das ist eine verfolgte Gemeinde. Das ist da, wo wir sehen, dass was von außen geschieht. Dann Toleranz der Irrlehrer, das ist die Pergamon-Gemeinde, da waren wir auch. Da geht es, ich habe die mit rot markiert, da geht es ein bisschen bergab. wird es ein bisschen schwierig. Und zwar bei Pergamon ist es erstmal so, da ist Toleranz der Irrlehrer. Die haben selber keine Irrlehre, sie heißen das nicht gut. Und sie glauben selbst nicht daran in Pergamon, was die Lehrer da lehren, die Lehre Biliams, Unzucht zu treiben und solche Dinge, sondern sie tolerieren sie. Sie sind nicht konsequent, sich von ihnen zu trennen, sie nicht zu akzeptieren, sondern sie werden einfach toleriert. Ich weiß nicht, ob wir das schon hinter uns haben, aber unsere Gesellschaft prägt das, diese große Toleranz, dass man einfach gegenüber allen tolerant sein muss. Und wer das ist, der ist gesellschaftsfähig. Wer nicht tolerant ist, ist nicht gesellschaftsfähig. Und das hat große Auswirkungen auf unser Christsein. Wenn wir das Gleiche, in die gleiche Art und Weise gegenüber der Sünde und gegenüber der Irrlehren leben, dann gibt das eine Gefahr. Und zwar zeigt sich dann in der Gemeinde Thyatira, und da sind wir heute. Und zwar diese Gemeinde, die geistlich krank wird. Warum? Weil sie aus der Toleranz eine Akzeptanz macht. Und das kommt unweigerlich. Wenn wir Dinge tolerieren, und sagen, nee, das finde ich nicht gut, aber die Dinge lassen. Über kurz oder lang, irgendwann werden die Dinge zu unseren eigenen. Und wir werden dann irgendwann sagen, ja, warum? Ist doch gar nicht schlimm. Ist doch nicht so gravierend. Und dann irgendwann mal übernehmen wir das in unser Denken und dann auch in unser Handeln. Und das ist die Gemeinde Thyatira, die hat dann aus der Toleranz eine Akzeptanz gemacht von Irrlehrer und ist eben geistlich krank geworden. Und die Auswirkung, die es hat, ich hoffe, dass wir heute noch dazu kommen, ist die Vermischung mit der Irrlehre und das ist dann der geistliche Tod. Und das ist die Gemeinde in Sardes. Und diese drei Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sardes, die stehen in der Mitte und an denen zeigt Jesus wirklich die Konsequenz oder zeigt auf, wie gefährlich und wie schlimm das Ganze ist. Und Thyatira ist sozusagen das Herzstück der sieben Sendschreiben, steht in der Mitte. Weil da muss man ganz genau hinschauen. Da müssen wir ganz genau hinschauen. Es ist nicht nur vom Umfang das größte Sendschreiben, sondern vom Aufbau wird deutlich, dass hier eine Wende passiert, dass es hier in die Mitte gestellt wird. Und zwar, wer weiß es noch, wie wird das vom Aufbau deutlich, dass Thyatira jetzt eine Wende einnimmt? Wer weiß es noch? Ganz genau. Dieses wer Ohren hat, der höre, was der Geist gemeint sagt, kommt normalerweise immer vor der Verheißung, in den drei Sendschreiben davor kommt vor der Verheißung. Und jetzt kommt erst die Verheißung und als letztes kommt wer Ohren hat, der höre. Jetzt ändert sich das. Und allein nur durch diese Umstellung macht der Schreiber, der Geist uns deutlich, passt auf, hier ist jetzt etwas passiert. Ab hier ist etwas anders. Und das seht ihr in Kapitel 2, Vers 29. Wenn ihr aufgeschlagen habt, gell? 2,29 seht ihr, dass wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und ab dann ist es immer am Ende. Ab dann ist es immer am Ende von jedem Sendschreiben. Davor war es immer von der Verheißung. Um das euch deutlich zu machen, schaut mal in Kapitel 2, nur als Beispiel Pergamon, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und dann, wer überwindet, dem werde ich von meinem verborgenen Manna geben. So zuerst kommt das Hören, dann die Verheißung. Dann genau das gleiche in Thyatira auch. In Pergamon habe ich es, in Smyrna war es genau das gleiche, in Ephesus auch. Und hier ab Thyatira ändert sich. Da kommt die Verheißung und dann kommt, wer ein Ohr hat, der höre. Allein das macht deutlich, dass Thyatira hier einen besonderen Stellenplatz anmacht. Geografisch ebenfalls, gell? Von der Sendschreibenroute Ephesus bis Laodicea. Und das geht von unten von Ephesus hoch bis Thyatira und dann dreht es bei Thyatira und geht wieder nach unten nach Laodicea. Habt ihr das so? Ich hab's ja da. Das ist, schaut mal, das ist geografisch. Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes. So, die drei hier und dann macht es eine Wende und ab Thyatira geht es runter und da sind die vier auf der anderen Seite sozusagen. Man könnte sagen, auch da finden wir sozusagen eine Wende und allein von der Grammatik, von der Umstellung her. Genau. So viel zu der Einleitung, dabei belasse ich's und wir gehen wieder in diesen Sendschreiben hinein. Dieses Sendschreiben hinein. Oder? Dieses? Okay. Also, vom Inhalt, wie gehabt, zuerst haben wir uns angeschaut, wer es sagt. Könnt ihr euch erinnern, warum es wichtig ist, dass wie Jesus sich vorstellt, dass man da nochmal genau hinschaut. Bitte? Durch den Engel, ja genau. Nee, ich meine, guck mal, bei jedem Sendschreiben stellt sich Jesus ja vor. Seine Vorstellung, wer er ist, bezieht sich immer auf die Offenbarung, die in Kapitel 1 wir haben, in dieser Vision, wer Jesus ist. Und warum ist es wichtig, wie Jesus sich am Anfang immer darstellt? Er sagt ja nicht bei allen gleich, wer er ist. Er sagt nicht, ich bin Jesus Christus, ich sage euch das. Bei den einen sagt er, ich bin der die Engel in der Hand hat, der andere, ich bin der die Gemeinde, der andere, der ich habe das Schwert, ich habe Augen und Füße und so weiter. Warum ist das wichtig? Warum erwähnt er sich oder warum erzählt er, sagt er, wer er ist in dieser Art und Weise? Genau. Sich selbst Darstellung hat was mit dem Zustand der Gemeinde zu tun, beziehungsweise auch mit der Verheißung. Das heißt, er sieht die Gemeinde, er weiß, wo ihr Problem ist und er sagt, weißt du, wer ich bin? Ich bin der und das, was du brauchst. Und das ist dieser Titel. Also wenn wir mal lesen, und da heißt es zum Beispiel jetzt in Thyatira, die sagt der, wer, und dem Engel der Gemeinde schreibe, die sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz, dann hat es was mit der Gemeinde und mit ihrem Zustand zu tun. Und etwas, was sie begreifen und jetzt lernen muss. Er sagt der Sohn Gottes. Das ist eine gewaltige Aussage. Ja? Jesus sagt selbst, ich bin der Sohn Gottes. Und dann zeigt er und sagt, der Augen hat wie Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Für was stehen nochmal die zwei Bilder? Ist okay, wenn ich euch frage? Genau, Läuterung, Herrschaft. Augen stehen für Sehen. Das sieht mit Feuerflamme, sie durchdringen alles, er sieht alles und durchdringt alles. Warum? Ihr sagt, ich sehe ins Verborgene. Warum ist das wichtig? Schaut mal in Kapitel 2, also in unserem Sendschreiben, wir bleiben einfach da, okay? Schaut mal in Vers 23. Das ist die Rede von ihren Kindern, werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. So, ich, sagt, ich erforsche Herzen und Nieren und das ist eine Umschreibung des Hebräischen von des Verborgenen des Menschen. Sowohl der Gedanken, der Motive, der Haltungen und des Gewissens, wofür die Nieren stehen. So, Gott sagt, Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott und ich sehe alles und ich sehe, was ihr treibt und ich sehe alle Motive und ich sehe die Herzen, ich sehe die Gedanken, ich sehe das alles und ich sehe euer Gewissen. So, und ich bin das. Und deswegen stellt er sich mit denen so vor, dass der alles sieht. Und ich weiß, wenn man nicht in Christus ruht, kann das einen Angst machen. Und man kann auch das hier lesen und einem Angst bekommen. Und mein Anliegen, euch hier das Evangelium vorzustellen, das mache ich auch, dass wir einen Trost darin finden. Und das ist ein herrlicher Trost, den wir als Gemeinde haben, wenn wir das hier verstehen, was hier steht. Und das Erste, also die Augen, und das Zweite waren die Füße, und Füße stehen für Herrschaft, das, was der Andreas gerade gesagt hat. Und die sind glühendem glänzendem Erz, das heißt im Feuerofen gereinigt. Das heißt, hier geht es um die Herrschaft. Jesus sagt, ich sehe alles, was passiert. Und nicht alles ist unter seinen Füßen. Viele Rebellion, viele Irrlehre, wir gucken das gleich nochmal an, es ist einiges, was nicht gut ist und Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich sehe alles und wisst ihr was, ich bringe alles unter meine Füße. Auch in Thyatira kriege ich hin. So stellt er sich vor als derjenige, der eben diese Herrschaft nicht nur ausübt, sondern auch sie beansprucht und er sagt, ich bringe sie unter meine Herrschaft. Ich sehe, was stört, ich sehe, was hindert, dass ihr unter meiner Herrschaft seid. Ich sehe das. Und darum spricht das an und sagt auch, was er tut. Und er sagt auch, was an uns liegt. So dass die Herrschaft Jesu auch in Thyatira, beziehungsweise eben in der Gemeinde geschehen wird. Das ist also deswegen wichtig, dass wir immer verstehen, warum sagt er das? Und bevor wir dann weiterlesen und studieren, muss allein uns diese Selbstbezeichnung Jesu uns schon mal eine Spur oder als Studenten des Wortes muss man sagen, okay, was bedeuten Augen, was bedeuten Füße? Sehen, herrschen. So, wie entdecke ich das in Thyatira? Das heißt, es hilft dir schon, jetzt danach zu schauen oder zu suchen, um was es eigentlich geht. Du musst da nicht, was sehe ich da, hin und her schweifen und überlegen, was könnte das sein? Und sondern du hast allein mit der Selbstbezeichnung Jesu, hast du schon die ersten Hinweis, exegetische Rahmen wird dir gegeben, was musst du suchen? Wie mussten wir diesen Text verstehen? So, was sieht Jesus und was muss unter seine Herrschaft gebracht werden? Das ist das Erste. Und der Schluss, die Verheißung, zu dem kommen wir auch gleich oder nachher, der hat was auch mit Einleitung zu tun. Das heißt, wie Jesus sich selbst vorstellt, sagt Jesus, das ist der Mangel. Und dann gibt er eine Verheißung, sagen, wenn wir den Mangel behoben haben, kriegt ihr das. Die Selbstbezeichnung Jesu und die Verheißung, die haben auch etwas miteinander zu tun. Die hängen auch miteinander zusammen. Und das zu entdecken, das macht das Bibelstudium für mich sehr gewinnbringend und macht mich echt froh und glücklich, wenn ich es entdecken darf. Das sind die Momente, wo man sagt, ach so, jetzt verstehe ich's. Das sind die glücklichsten Momente. Dann freue ich mich auf die nächste Predigt, auf das nächste Seminar, auf die nächste Begegnung mit meiner Frau, dass ich sie sagen kann. So, wenn man die Dinge entdecken darf, gehen wir da hinein. Ich lese mal an, okay? Ab Vers 19 nochmal. Denn wir sind ja schon da ein bisschen weiter gewesen. Vers 19, ich kenne deine Werke. So, ich kenne deine Werke. Er sieht sie. Er weiß ganz genau. Das ist nichts verborgen von ihm. Er kennt die Werke. In welche Werke kennt er? Ihre Werke, deine Werke. Ha, interessant, gell? So, oh nein, er kennt meine Werke. Oh, glaub mir. Katastrophe. Ich kenne deine Werke, ja? Und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deinen Aussagen. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also zuerst ein Lob. Zuerst ein Lob. Erstaunlich. In Thyatira ein Lob. Ich finde es erstaunlich. Wir haben das nicht kleingeredet. Wir haben uns diesen Lob angeschaut. Und das letzte Mal könnt ihr gerne nachhören. Ich gehe weiter. Also Jesus beginnt beim Lob. Das will ich aber an dieser Stelle noch sagen. Ich finde es wirklich tröstlich. Wenn ich bei einem Menschen einen Fehler sehe, fällt es mir sehr schwer, das Gute bei ihm zu sehen. Oder? Wenn einer etwas gegen mich hat, ist es schwer, bei ihm auch das Gute zu sehen, was er für mich hat. Sehr schwer. Der eine Fehler kann das alle Gute überlagern. Und das ist, was ich bei Jesus so liebe. Er ist wirklich gerecht. Und er sieht wirklich alles. Und wisst ihr, was er sieht? Das Gute und das Schlechte. Das Schlechte und das Gute. Und in dem Fall sagt er, er beginnt beim Guten. Ich würde bei der Gemeinde niemals beim Guten anfangen. Niemals, ehrlich. Wenn ich so in die Gemeinde gehe, wow. Aber er geht hin und sieht und schaut erstmal das Gute. Deswegen sage ich, was für ein Freund. Wäre ich ein Freund. Er sieht auch das Gute. Und ich weiß nicht, aber für mich ist das wirklich ein Trost. Von daher, dieser Gedanke, auch in meinem Leben, wenn ich Sünde, Dinge habe, er sieht auch das Gute, was er in meinem Leben gewirkt hat. Ja. Also Jesus sieht das. Gehen wir weiter. Und zwar, was sieht er? Aber ich habe gegen dich, und da kommt dieses Aber, dann wechselt es, und jetzt kommt zum Tadel. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Kinder lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Was sieht er noch? Bei all dem Eifer, bei all dem Glauben, bei all dem Aussagen, bei all dem Dienst, bei all der Liebe, ist nicht wenig, sieht er aber ein Problem, und zwar ein gravierendes Problem. Diese Gemeinde gewährt einer falschen Prophetin. Eine Prophetin, die sich selbst Prophetin nennt, die keine Prophetin ist. Es ist nicht so, dass es keine weiblichen Propheten gibt und gab. So, die Bibel kennt es. Apostelgeschichte, welche berühmte Propheten kennen wir? Die Prophetin? Hannah, die habe ich jetzt im Sinn, ja. Die, genau, war eine Hannah in Lukas. Miriam? Hulda, wir haben einige. Welche Propheten kennen wir auch noch? Wer durfte weissagen und hat prophetisch geredet? Eine ganz berühmte Frau hat einen ganz berühmten Bruder. Miriam. Ach, die Miriam, ja, genau. Ja, die, genau. Miriam, die Schwester Moses, genau. Genau, war auch eine Prophetin. Also es ist nicht so, eine Frau, eine Prophetin, geht ja gar nicht, Thyatira. Sondern das ist nicht der Punkt hier, sondern was ist der Punkt? Sondern, dass sie sich eine Prophetin nennt, das erstens. Sie sagt, sie ist eine. Und damit sagt die Schrift und sagt der Text, das ist eine falsche, keine echte. Nicht Gott hat gesagt, das ist eine Prophetin und die hat halt etwas schlecht gemacht, sondern sie hat sich als eine Prophetin ausgerufen, gesagt, ich bin eine Prophetin. Und das ist das Erste. Das Zweite, was ist der Vorwurf? Was sieht Jesus? Die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte, die ihm gehören, Kinder Gottes. Und meine Knechte, das ist eine Umschreibung der Kinder Gottes, meine Knechte, auch eine Wahnsinns, oder? Wahnsinnsbezeichnung. Wer wurde alles als Knecht Gottes bezeichnet? Wir fangen an wieder bei Mose, von David, Elia, Jeremia, all die Propheten, Könige. Die werden der Gottesknecht, Jesus selbst. Das ist eine Wahnsinnsbezeichnung, gell? Und dann heißt es, dann sagt Jesus, meine Kinder, meine Gemeinde sind jetzt meine Knechte. Das ist ein Privileg. Das heißt, in gleicher Weise ihm zu dienen. für ihn im Dienst zu stehen. Und dieser, und das Problem also, sie bezeichnet sich als Prophetin, ist eine falsche, und sie lehrt seine Knechte, nicht ihre, seine Knechte lehrt. Das ist das Zweite. Sie lehrt. Ich habe letztes Mal schon, da bin ich eingestiegen, das ist hier kommt die ganze Frage nach dem Lehramt der Frau in der Gemeinde. Ja, das kommt hier hoch. Und in welchem Kontext, interessant, in welchem Kontext wird das Thema jetzt hier entfaltet, Freunde? Guckt mal, erinnert euch an diese sieben, im Kontext von zuerst Toleranz und dann Akzeptanz und dann geistlicher Verfall und geistlich tot sein. In dem Fall, in welchem Kontext wird es bei uns, ist dieses ganze Thema? Das ist genau das, Toleranz, Akzeptanz. Das kann doch nicht sein. Und ich habe letztes Mal euch da ein bisschen hineingenommen in die Thematik. Mache ich gleich noch einmal ganz kurz und zusammenfassen und noch auf den letzten Abschnitt, den ich letztes Mal nicht geschafft habe, möchte ich noch kurz darauf eingehen in Timotheusbrief. Auf jeden Fall, wir haben eine falsche Prophetin, die sich das Recht nimmt, die Kinder Gottes zu lehren. Manche fragen, dürfen Frauen nicht lehren? Sage ich gleich was dazu. Das tut sie hier. Und zwar, was lehrt sie? Nicht nur, dass sie lehrt, sondern was lehrt sie? Sie verführt, nämlich Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das ist das Problem. Sie bringt eine Lehre. Und zwar eine Lehre, und woran erkennt man, also die falsch ist. Und woran erkennt man, dass eine falsche Prophetin ist? An ihrer Lehre. Und was ist ihre Lehre? Sie verführt, nämlich die Kinder Gottes etwas zu tun, was Gott nicht will. In dem Fall wird das beschrieben mit nämlich Götzenopferfleisch, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Und darf ich schon an dieser Stelle sagen, wenn wir glauben, hier geht es darum, im Tempel Fleisch gegessen zu haben oder mit einer Frau oder mit einem Mann geschlafen zu haben, dann ist das weit, viel zu kurz. Genauso wie diese Prophetin, wie heißt sie? Isabel. Kennt ihr diesen Namen? Schon mal gehört. Spätestens im ersten Buch, erste Könige, hat man sie schon mal gehört. So, es gab eine Frau, eine Königstochter, sie hieß Isabel. Und auf sie wird hier Anspielung genommen. Ist das hier Isabel? Ist das buchstäblich Isabel? Genau wie Biliam in Pergamon nicht buchstäblich Biliam war, sondern die Lehre Biliams. Hier geht es nicht um Isabel. So, genauso wie die Frau, die hier ist, die falsche Prophetin Isabel ist, sondern sie für etwas steht. Für jemanden steht. Und das müssen wir uns gleich erarbeiten. Für wen steht sie? Genauso ist auch ihre Lehre. Wichtig ist, das Problem ist ihre Lehre. Bei dem ganzen Thematik ist das Problem ist die Lehre. Und zwar möchte ich euch allein dadurch deutlich machen, schaut mal, geht mal in Vers 24 mit mir. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, und jetzt wird sie sogar bezeichnet, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Das Problem ist eine Lehre. Versteht ihr? Das Problem ist nicht so sehr das Götzenopfer und die Unzucht. Das ist die Auswirkung dieser Lehre. Auch das müssen wir identifizieren. Wir müssen verstehen, von was für einem Götzenopfer und was für eine Unzucht, um was geht es hier eigentlich? Ich möchte an dieser Stelle schon mal so viel euch sagen und was ich glaube. Hier geht es um geistliche Dinge. Hier geht es um geistliches Götzenopfer, hier geht es um eine geistliche Unzucht. Und das wird hervorgerufen durch eine Lehre. Und in dem Fall durch eine falsche Lehre, in dem Fall durch eine Lehre einer falschen Prophetin, die aufsteht und sagt, ich sag euch, ich werde euch in die Geheimnisse einführen. Und wisst ihr was? Diese Geheimnisse sind die Tiefen Satans. Hier geht es um tiefe Gedanken. So, ganz tiefe Gedanken. Ganz philosophisch. Ganz wissenschaftlich. Ganz rational. Ganz Menschen. Ganz anthropologisch. Tiefe Gedanken. Wie man das Leben bewältigt, tiefe Gedanken, wie man klarkommt in dieser Welt, tiefe Gedanken, in denen es darum geht, um was es eigentlich geht, wer im Zentrum steht, auf welche Werke es ankommt, worauf es wirklich ankommt. Hier ist eine Frau, die mit Isabel identifiziert wird, die das Volk Gottes, die Gemeinde verführt, sich auf falsche Dinge auszurichten, sich von Gott abzuwenden und ihre Hoffnung auf falsche Dinge zu setzen. Und wisst ihr was? Das ist geistlicher Ehebruch. Sie erwarten, sie bringt sie dazu, dass all ihre Freude, all ihre Sehnen, all ihr Begehren und all ihr Verlangen nicht mehr nach Gott ist, sondern nach den tiefen Erkenntnissen des Satans. Glaubt mir, hier geht es nicht darum, dass sie kam, ich erzähle, wisst ihr, was die tiefen Satans ist? Und die Gemeinde sagt, Mensch, das interessiert uns jetzt. Das würde ich gerne wissen. Nee. Es kommt da jemand daher, bezeichnet sich als Lehrer, als Lehrerin und sagt, ich sag euch, worauf es ankommt. Wie kommst du in dieser Welt klar? Tschakka. Und bringt ein Evangelium, bringt eine Botschaft, bringt eine Lehre, die nicht sofort als satanisch man identifizieren würde. Aber die Schrift sagt und Jesus sagt, das sind die Tiefen Satans. Und dass eigentlich die Lehrer sie selbst das sagen, wie sie es nennen. So, das ist ihre Überzeugung. Ja. Das ist also gravierend hier und das ist wichtig. Hier geht es nicht, wenn wir einfach sagen, ja, geschichtlich, wenn wir das auslegen, ja, in Thyatira gab es den Tempel und dann die Gemeinde, die war, ist zum Glauben gekommen, aber die haben halt immer noch im Tempel gegessen. Und haben dann auch an diesen ganzen Praktiken, unter anderem beinhaltet das mit Prostitution, haben halt teilgenommen. Und Jesus sagt, das dürft ihr nicht machen. Und da war eine da, die sagt, doch, das dürft ihr machen. Das ist viel zu kurz. Nebenbei, dann hätte dieser Text mit uns heute nichts zu tun. Mit den meisten nicht. Nichts zu tun. Also es gibt kein, wir gehen nicht in den Tempel der Königin, der Göttin Diana, der Liebesgöttin, und opfern ihr und treiben dort Unzucht? Nein, wir treiben auf eine andere Art und Weise Götzendienst. Wir gehen in andere Tempel. Und was das bedeutet, gucken wir. Und wenn ich das alles sage, will ich sofort anfügen. Und wo ist das Evangelium? Wir müssen in jedem finden. Und das ist, ihr findet es hier. Ich zeige es euch. Ich werde es versuchen zu zeigen. ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich könnte es sehen, denn das ist wiederum eine Gnade. Also, so das, ich habe euch versucht, letztes Mal da hineinzunehmen. Das heißt, wir befinden uns auch in das Problem in Thyatira, ist mal wirklich eine Lehrfrage. Ihr könnt euch erinnern, ich habe euch in das erste Buch Mose hineingenommen, habe euch aufgezeigt, wie wer die Lehraufgaben bekommen hat, Adam oder Eva. Wer weiß es noch ein bisschen? Ihr könnt alles nachhören, okay? Ich war da noch nicht ganz fertig und ich weiß noch, als ich kurz vorm Beten hast du sogar noch gesagt, ja, aber das bedeutet doch nicht, wenn sie dann Kinder kriegen, dass sie dann, ja, ich weiß, glaube ich, das hast du noch gesagt. Ich verstehe auch, warum du es gesagt hast. von daher, wer an diesem Punkt jetzt der neu dabei ist und sagt, hey, von was redet der? Ich will das nicht wiederholen, ich bitte euch einfach, hört's nach, okay? Dann habt ihr es gründlich und tief. Aber was ich euch bitten möchte, mit mir nochmal ganz kurz in den Timotheusbrief zu gehen. Ich greife das nochmal hier auf und bringe es kurz zum einen vernünftigen Schluss. Wenn ihr mit mir in Timotheus... Also, wie gesagt, diese ganze Lehrfrage der Frau ist gerade wieder aktuell, aber mir scheint gerade alle Themen wieder aktuell zu werden. So. Irgendwie. Also 1. Timotheusbrief, merken die Bibel so neu, ich will sie nicht verknittern, Blätter voll vorsichtig. Ich habe sie mir neu extra binden lassen, damit sie voll teuer wird. Dieses Einbinden hat mehr gekostet als die Bibel selbst. Ich habe zum echtes Leder mehr. Nun nehmen wir ja hier. Das in Elbefelder auch 2006, aber habe gebeten, nur Bibel drauf zu machen. Ich will kein, das ist nur Bibel. Und ich habe einen Grundsatz für mich. Ich gebe viel Geld für viele Dinge aus. Und ich will aber bei den teuersten dieser Welt nicht sparen. Und deswegen habe ich damals mir eine Bibel mit Goldrand gekauft und mit dem echten Rindenleder, weil sie ja die teuerste war. Also nur aus diesem Prinzip, obwohl ich nicht der Goldtyp bin. Ja, in ihrer Silber. Aber ich wollte die Bibel, weil sie die teuerste war. Jetzt habe ich aber, beim Umstieg gab es die nicht mit Gold. Weil das blättert auch ab, ist egal, hab's doch teuer. aber gab es nicht. Und dann habe ich es einbinden lassen, da kam die Rechnung. Fast doppelt so teuer wie meine Bibel. Aber ich dachte, nein, ist mir wert. Ist teuer. So, ist eine teure Bibel. Ist ein teures Wort Gottes. Und wir geben für Romane, für Filme, für was weiß ich, so viel Geld. Aber bei der Bibel die günstigste und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Deswegen mag ich auch keine WhatsApp, Apps da, Bibeln und so. Das sind auch 3 Euro irgendwas. Kostet so eine Elberfelder App. Das ist mir zu billig. Es darf mich was kosten, was mir wert ist. Was mir wert ist. Und was uns wert ist, dafür sind wir bereit zu zahlen, richtig? Ja. Also, Timotheus, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2. Sind wir in diesem Abschnitt. Ich lese ihn kurz mal an. Ab Vers 8 bis Vers 15. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegungen. Da müssen wir eigentlich schon anfangen, gell? So, hier geht es um an jedem Ort, in die Art und Weise, wie man vor Gott dient. Und so, es beginnt bei den Männern und wie wir dienen sollen. Ebenso auch die Frauen, die sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen und kostbare Kleidung, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zu Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über ihren Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach die Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben, in Liebe, in Heiligkeit und Sittsamkeit. Ein heftiger Text. Für viele Frauen ist das nicht der Lieblingstext. Wirklich, manche Frauen hassen das und hassen darum auch Paulus, weil er das sagt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erinnern, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Man kann nicht sagen, so oder so, wie man es auch auslegt. Man kann nicht sagen, es ist Paulus, der hier sowas schreibt. Es ist Gottes Wort. Entweder stellst du dich drunter oder nicht. Du kannst nicht sagen, ich glaube, das ist die Bibel Gottes Wort ist, aber an dieser Stelle sagt Paulus, geht nicht. Machen viele, geht gar nicht. So, man muss sich drunter stellen. Aber auch darum ringen, was es bedeutet. Und ich glaube, wenn man versteht, ist es nicht mehr so, dass man das hasst. Ich habe euch versucht, da wie gesagt, da hineinzunehmen. Was Paulus hier macht, er argumentiert hier nicht kulturell. Wichtig, nicht kulturell. Man kann nicht sagen, das war halt damals so. Ist heute nicht so. Es war halt damals in der Kultur des Paulus. Die Bibel ist nicht, der Schlüssel zu der Bibel zu verstehen, ist nicht Kultur. Denn da würde die Bibel nur zu einer bestimmten Zeit ihre Gültigkeit haben und das war's. Aber wisst ihr was? Aber die Bibel hat Auswirkungen in der Kultur. Das heißt, was wir glauben, zeigt sich dann in der Kultur, weil wir Teil einer Kultur sind. Das heißt, das rechte Verständnis wird in jeder Kultur sich anders manifestieren. Das ist wichtig. Es wird sich anders zeigen. Der Grundgedanke und der Glaube und die Überzeugung wird überall die gleiche sein. Aber die Manifestation wird sich dann unterscheiden. So, in Russland zeigt sich das anders wie in Deutschland. In Afrika anders wie in... Und deswegen gab es zur Zeit Jesu und zu der Apostel, zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten so verschiedene Gemeinden. Die Gemeinde in Thyatira war nicht die gleiche wie in Sardes, obwohl sie zu der gleichen Zeit waren. Reden wir über verschiedene Dinge. So, das offenbart sich in der Kultur, aber die Prinzipien sind die gleichen. Und hier, Paulus argumentiert nicht mit der Kultur, er argumentiert mit der Schöpfungsordnung. Denn er sagt, denn Adam wurde zuerst gemacht und dann die Eva. Die Eva nicht zuerst. Und das habe ich euch versucht zu zeigen. Okay. Könnt ihr euch erinnern? So, wie das Ganze stattfand. Und jetzt, ich fasse es so zusammen. Das klingt krass. Ich traue es mich trotzdem, das zu sagen. Durch wen kam eigentlich der Sündenfall? Durch den Adam? Nein. Schön, dass du es hier als Frauen das sagst. Das ist Demut. durch die Eva. Also was die Bibel sagt, wer hat die Menschheit zum Sündenfall eigentlich verführt? Wir beginnen beim Satan. Und zu wem kam er? Zu der Frau. Und die Frau ging zu wem dann? Zu wem? Zum Mann. Richtig? Merkt euch das. Wir gucken uns gleich Isabel nach der Pause an. Ihr werdet das finden. Darum sind wir bei Thyatira. Das hat was damit zu tun. Wer hat eigentlich die Verantwortung gehabt? Adam. Und Gott zitiert auch Adam. Und darum heißt in der ganzen Bibel, durch den Adam sind wir gefallen. Aber Adam war doch nicht der Erste, war doch der Zweite, war doch durch die Eva versucht. Warum wird der Adam immer zitiert und als Schuldiger dargestellt? Weil er die Verantwortung hat. Aber er hat sie nicht wahrgenommen. Das ist das Problem. Er hat die Verantwortung nicht wahrgenommen. Und Gott sagt, weil du auf deine Frau gehört hast, darum sollst du im Schweiß deines Angesichts und so weiter. Weil du nicht auf mich gehört hast. Wir werden es gleich entdecken bei Isabel. Wir werden es gleich sehen. Darum finden wir das da hier. Hier geht es um eine Ordnung. Hier geht es nicht um Fähigkeit, hier geht es nicht um Begabung, hier geht es nicht um diese Dinge. Hier geht es um, wie Gott sich das gedacht hat. Und die Frage ist, stellt man sich drunter oder nicht? Man kann sagen, Gott hat gesagt, ich will, dass man gerettet wird nur allein aus Glauben, nicht aus Werken. Und dann sagt einer, finde ich blöd. Ja, der andere ist besser, der andere ist schlechter. Nur weil der jetzt nicht hinkriegt, ich krieg's hin, das kann doch nicht sein und so. Und dann kann man sagen, nee, gefällt mir nicht. Und, was ist dann? Okay, gefällt dir nicht, aber dadurch ändert sich die Wahrheit nicht. Und deswegen wird der Weg nicht an. Gibt es keinen anderen Weg. So, entweder nimmst du es an und du bist gerechtfertigt oder nicht, oder? Und genauso an diesem Punkt hier auch. Wir können nicht sagen, nee, gefällt mir nicht. Dadurch ändert sich die Wahrheit nicht. Sondern die Frage ist, stellen wir uns da drunter und ja oder nein? Sagen wir, okay, wenn es Gott sagt, dann ist es so. Ob ich es verstehe oder nicht, ob ich es mag oder nicht, das hat was mit Demut und sich demütigen. Und das ist fremd den Menschen, sich demütigen oder den Willen Gottes, sich zu demütigen, ist fremd. Weil ich, Wert, Gefühl, Stellung, das ist Unzucht, das ist, was die Isabel gelehrt hat. Wir werden es gleich sehen. Und auf welchem Weg man dazu kommt. Das ist die falsche Lehre, die dann in Thyatira herrschte. Jetzt ist so, jetzt sagt Paulus etwas, und das ist der letzte, das, was ich letztes Mal nicht geschafft habe, noch zu sagen. Vers 15. Ich lese nochmal Vers 14. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen. Hier spricht es sogar aus, das Wort Gottes. Sie wird aber durch das Kindergebären hin gerettet werden. Wer ist denn sie? Die Frau, richtig? Sie, guckt mal, die in welcher Zahl, also Einzahl, Mehrzahl? Einzahl, richtig? Sie, und es bezieht sich nämlich auf die Frau jetzt, ja? Sie wird durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Alles klar. Nicht schlecht, gell? Gott sagt, okay, Frau, alle Frauen, die gerettet werden sollen, müssen Kinder kriegen. Die anderen dürfen glauben. Bei den anderen ist aus Glauben, nicht aus Werken. Bei euch ist es aus Werken durch Kindergebären. Ist das Evangelium? Allein nur von unserer Logik sogar können wir sagen, das kann das Evangelium nicht sein. Das würde doch dem allem widersprechen, was wir sonst von Jesus und von den Aposteln von der Bibel gelernt haben. Das würde doch nicht gehen, oder? Und dann sage ich so, dann schaltet euch doch euren Verstand ein. Paulus sagt in 1. Korinther 14, an der Böswilligkeit lasst uns Unmündige sein, Kinder, aber am Verstand Erwachsene. In dem Fall ging es um Zungenreden und sagt, schaltet doch euer Grips ein. Lies doch mal die Bibel und vergleicht das doch mit dem, was offenbart ist. Und da könnt ihr doch nicht behaupten, so, und das Gleiche, wir können nicht sagen, man wird gerettet allein aus Glauben, nicht aus Werken, aber Frauen müssen durch Kindergebären gerettet werden. Und es gibt Gemeinden, die das lehren. Und darum gibt es Familien mit 12, 16 Kindern. Manche wollen das. Habe ich kein Problem. Erster Korinther 14, Vers sage ich links, jetzt kann ich gleich testen. Ja, guck mal, es funktioniert und ist sauber. Ein Grund, warum ich nochmal gewechselt habe, ich habe da so viel gemalt, dass ich die Buchstaben nicht mehr lesen konnte. Wirklich, ja, dann, und die waren noch so klein und dann konnte ich nicht mal gescheit lesen, weil ich einfach schon drüber gemalt habe. Jetzt ist alles sauber, voll ungewohnt. 1. Korinther 14, ich lese Vers 17. Nee, das ist hier, Vers 19. Aber in Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Vers 20. Und dann geht er hin und sagt, denn wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Also er sagt, liest die Bibel und schaltet euer Verstand ein. So, aber das ist nicht unser Thema, gell? Timotheusbrief. Also, so, was für ein Verstand? Wir können das nicht behaupten. Und manche Gemeinden lehren das und deswegen müssen die Frauen, müssen das. Das Problem ist, die einen kriegen halt voll viele Kinder und leiden darunter. Es ist nicht nur mit vielen Kindern. Körperlich, all das. Und die anderen kriegen keine Kinder. Die können keine Kinder kriegen. Was ist mit denen? Die können nicht gerettet werden. Überlegt euch mal, allein nur der Gedanke. Also jeder Älteste, der ein bisschen Verstand hat, müsste doch sagen, irgendwas stimmt da nicht. Denn ein paar aus unserer Gemeinde würden jetzt, die glauben an Jesus, aber sie sind nicht gerettet, weil sie keine Kinder haben. Kommt einer auf die Idee, mal die Argumentation? Ich verstehe es nicht. Einer meiner Vorbilder, ein Prediger, war in so einer Gemeinde, in so einem Land eingeladen, in dem, ich sage euch nicht welches Land, doch ich sage es euch, Rumänien. In Rumänien eingeladen auf eine Pastorenkonferenz. Und dann gab es einen Gottesdienst. Und dann waren die Frauen mit dabei bei diesem Gottesdienst, also Abschlussgottesdienst. Und dann gab es so eine Frage- und Antwortrunde. Und wisst ihr, jemand hat sich das echt getraut, ihn zu fragen, wie versteht man diese Stelle? Und dann sagt dieser Pastor, also was die Stelle definitiv nicht sagt, dass man durch Kindergebären gerettet wird. Und dann sagt er, und da sah ich all die Frauen ihre Männer anschauen und sagen, musstest du gerade an dieser Frage dich irren? Es gibt so viele Stellen, wo man sich irren kann, die nicht solche Konsequenzen haben. Musstest du gerade an dieser Stelle dich irren? Das war für sie ein Schock. Muss man sich irren? Ja, und was bedeutet das? Was meint? Ich versuche es kurz zu erklären. Also, erst einmal, Rettung in dem Sinne vom ewigen Leben kann es nicht sein. Versteht ihr schon, oder? So, aber die Schrift sagt doch, sie wird gerettet werden. Dann fragen wir uns mit unserem Verstand, in Abhängigkeit vom Herrn, ja, was meint die Schrift denn damit? Denn der Fehler liegt nicht in der Schrift, sondern was meinst du damit? Und allein, wenn ich ein bisschen Bibelstudium betrieben habe und nachgedacht habe, ich muss immer vom Kontext her verstehen und jedes Wort auch vom Kontext her verstehen. Nur als Beispiel, wenn in der Bibel steht Rettung, dann bedeutet es nicht automatisch ewiges Leben. Aber allein das ist schon der Fehler, dass wenn wir sobald retten lesen, wir sofort denken, ewiges Leben. Wisst ihr, allein schon deswegen nicht funktionieren kann, wenn man nur ein Kapitel weiterliest. Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Oh, ich mache gleich Pause, gell?
Dieser Satz ist auch nicht bis Ende.
Ja, es geht weiter, ja.
Wenn die Kinder im Glauben und Liebe
bleiben. Das lesen wir, das bin ich noch nicht durch. Ja, gut. Verstand eingeschaltet. Das Wort ist gewiss, Vers 9, und alle Annahme wert, denn dafür arbeiten, kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen, dies Gebiete und Lehre. Paulus sagt, das Wort, das ist aller anderen wert, das ist absolut wahr. Und ich sage euch, Gott ist ein Retter aller Menschen, aber besonders der Gläubigen. Was meint er damit? Er sagt, Gott ist von seinem Wesen Gott, ein Retter Gott, er rettet Menschen.
Wo bist du gerade?
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Ja, 4. Ja. Hab ich gesagt, was hat er für eine neue Bibel, gell? Kapitel 4. Das ist jetzt die Umstellung. Kapitel 4, Vers 9 bis 11, ja? Jetzt habt ihr es. Jetzt prüft geschwind, ob ich da das Gleiche ist und dann seid ihr beruhigt. Also, schaut mal, Gott ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Das heißt, es gibt zwei Arten, wie Gott Menschen rettet. Er rettet alle Menschen in einem Sinne, dass ein Retter Gott ist. Und in einer besonderen Weise rettet aber nur Gläubige. Was meint die Bibel damit? Dass Gott zum Beispiel Menschen rettet, obwohl sie Sünder sind, denn ab dem Moment, wo ein Mensch sündigt, muss er eigentlich sterben. Sterben Sünder sofort? Stehen sie morgens auf, können atmen? Können sie essen, können sie trinken? Haben Sie Arbeitsstellen? Scheint die Sonne über Sie? Kommt der Regen über Sie? Gott lässt Regen über Gute und Böse. Warum? Wisst ihr was? Weil er von seinem Wesen her ein Rettergott ist. Allein, dass die Schöpfung hier funktioniert, trotz Sünde, alle Menschen und wie sie leben, in Lästern, dass er nicht sofort so macht, ausmacht, ist seinem Retterwesen zu verdanken. Dass ein Sünder überhaupt atmen kann, den Geist des Odems hat, ist er die Gott dann eigentlich. Das ist die Gnade und die Barmherzigkeit und die Geduld Gottes, dass ein Sünder nicht gar aus ist. Versteht ihr? Das ist ein Rettergott. Und die Bibel sagt, Gott ist für alle Menschen ein Retter. Aber es gibt eine besondere Rettung. Und die gilt nur den Gläubigen. Und von welcher Rettung ist da die Rede? Von der ewigen Rettung. Es gibt einen Unterschied, nämlich von einer zeitlichen und einer irdischen Rettung, und zwar von einer ewigen himmlischen Rettung. Das heißt, es gibt eine Rettung, die der Mensch erlebt auf Erden. Die Tochter ist krank. Die Mutter geht und sagt, Jesus, rette meine Tochter. Sie redete nicht, gib ihr ewiges Leben. Sie sagte, mach sie gesund. Und sie wurde zur gleichen Stunde gesund und der Geist fuhr aus. Da kommt ein Vater, rette meinen Sohn. Versteht ihr? Die Rettung bezog sich auf eine Krankheit. Und wenn er die Krankheit nahm und sie gesund war, dann rettet er sie von der Krankheit. So kann Gott von Gewalt retten, von Feinden retten, von Krankheiten retten, von Alltod retten, irdischen Tod. Gott kann retten. Und das tut er auch voll oft. Wisst ihr, wie oft er mich auf der Autobahn gerettet hat? Bei mir, wie viele Fahrten? Wie oft hat er mich gerettet? Und ich rede nicht von der ewigen Rettung, aber auch von der ewigen Rettung bei mir. Von daher, es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt da einfach einen Unterschied. Dass Gott ein Rettergott ist, im allgemeinen Sinne, im Besonderen der Gläubigen. Das heißt, wir müssen fragen, die Frauen, wenn es heißt, sie werden durch das Kindergebären gerettet, dann verstehen wir, es kann doch nie ewiglich sein. Aber was meint damit? Sie werden gerettet. Aber wie? Ich will das so kurz umschreiben. Sie werden auf diese Art und Weise wiederhergestellt. Denn guck mal, was für ein, wie heißt Stigma? Kann man das so sagen? Heißt das so? Liegt auf der Frau. Denn die Bibel sagt, wer hat die Menschheit zum Fall gebracht eigentlich? Die Frau. Und wisst ihr, was Gott macht? Er stellt die Ehre der Frau wieder her. Das ist, was er rettet die Frau in dieser Weise, weil man, oh, die blöde Frau, oh, immer die Frauen, immer nur Probleme. Adam, Gott, ich wollte sie nicht. Ja, dass die Frau durch das, was sie der Menschheit eingetan hat, nicht unter diesem Stigma der Todesbringerin steht, hat Gott ihr etwas gegeben, nämlich was? Eine Bringerin des Lebens. Ist es nicht der Hammer? Das ist der Punkt. Er sagt, durchs Kindergebären bekommt sie eine Rettung in dem Sinne, denn sie kriegt, durch sie kommen Kinder zur Welt, Leben. Und dann sagt er, wenn sie bleiben im Glauben, in Liebe, in Heiligung und Zimtzerkeit. Wer sind sie hier gemeint? Plural? Jetzt ist die Frage, Kinder oder die Frauen? Und das ist die Diskussion unter den Theologen. Ich glaube, die Kinder. Der Gedanke ist folgendes. Die Frau hat die Menschheit in den Sündenfall gebracht. Gott gibt ihr dieses Vorrecht, dass sie die Kinder zur Welt bringen kann, dass durch sie Menschheit entsteht. Und wer ist die erste Person, die die Kinder erzieht? Die Mutter. Die ist die Lehrerin des Guten. Die ist eine Prophetin. Sie hat einen Lehrauftrag. Und zwar an wen? An der neuen Generation. Sie ist es, die durch ihr Reden und durch ihr Leben den Kindern mit der Muttermilch Gottvertrauen einflößt. Vertrauen, Glaube, Liebe, all das empfangen die Kinder. Und dann sagt Paulus, ja, wenn sie bleiben darin, das heißt, es ist kein Automatismus. Die Frau bringt nicht geistliche Kinder zur Welt in dem Sinne. Natürlich, wenn sie bleiben in Glauben, in Liebe, in der Heiligkeit, das ist ein. Wenn sie im Glauben bleiben, wenn sie Kinder Gottes werden und darin bleiben. Auch das liegt nicht in ihrer Verfügung. Es liegt nicht in meiner Verfügung. Aber ihr versteht das Bild. Die Rettung ist hier nicht, dass die Frauen durch die Kindergebären ewiges Leben bekommen, sondern die Rettung ist hier, dass sie wiederhergestellt werden. Das ist, was der Paulus damit macht oder was Gott eigentlich macht. Er bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Das Gleiche sagt er an anderer Stelle, das mache ich nach der Pause, okay? Die Kinder, dann gehen sie verloren. Die Kinder, nicht die Frauen. So ist es. So. Sehr gut, wir schalten den Verstand ein. So, schaut mal, ich darf wieder an dieser Stelle sagen, hier geht es nicht darum, dass alle Frauen Kinder haben müssen und Kinder kriegen müssen und dadurch gerettet werden. Nein, 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 nein. Selbst das ist ein Akt, wo Gott etwas deutlich macht. Geistliche Wahrheit damit deutlich macht. Und wisst ihr was? Der Wert der Frau ist nicht durch das Kind und durch die Kinder. Und wie viele Kinder man. Dadurch kommt nicht der Wert und die Stellung von Gott. Überhaupt nicht. Das, abgesehen davon ist das alles auch nur ein Bild und nicht das Eigentliche. Von daher kann das auch das niemals sein. Und wenn Gott es ist, der gibt und nicht gibt, dann hat das einen Grund, oder? Dann hat er einen Willen darin. Und dann sich drunter zu stellen und ihn darin zu verherrlichen, ist unser Dienst. Und wir geben ihm Ehre dafür. Ja, so. Wir stellen uns drunter in diesen Dingen. Wir stellen uns drunter in der Verantwortung als Mann. Wir stellen uns drunter in der Rolle der Frau. Wir stellen uns drunter in der Demut, dass Gott in alles und über alles steht und sagen kann, wie er das Ganze gedacht hat. Wir nehmen das an. Und wir hören nicht auf Menschen, die sagen, falsche Prophetinnen, das ist aber ungerecht. Das ist aber feministisch nicht haltbar. Das ist ja frauenfeindlich, menschenfeindlich. All das. Wir gucken uns die Isabel nach der Pause an.